ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Und dieser Tag zeigt uns einmal mehr die Gefahr des Rechtsextremismus. Letzte Verteidigungswelle. So nennt sich eine Neonazi-Gruppe, die in ganz Deutschland aktiv ist. Ermittler und Experten kennen diese Gruppe schon länger. Sie soll für brutale Anschläge verantwortlich sein. Heute wurden mehrere mutmaßliche Mitglieder festgenommen, unter anderem auch in Brandenburg. Reaktionen dazu aus Potsdam von rbb24-Reporterin Silvia Tix.
Das gibt es nur sehr selten, dass mutmaßliche Straftäter so jung sind, dass sie mit ihren Eltern vor dem Ermittlungsrichter erscheinen müssen. Aber so ist es heute geschehen, vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Dorthin wurden die Festgenommenen gebracht. Sie sind alle zwischen 14 und 18. Laut Bundesanwaltschaft haben die jungen Verdächtigen als, Zitat, Jugendliche mit Verantwortungsreife gehandelt. Soll heißen, sie waren zur Tatzeit reif genug, das Unrecht ihrer Tat einzusehen. Zwei der Verdächtigen stammen aus Brandenburg. Ihr junges Alter macht Rainer Genilke, Vizepräsident des Brandenburger Landtags von der CDU, nachdenklich.
Da sieht man mal, wie extremistisches Gedankengut schon in die Hirne eingesunken ist, dass am Ende Jugendliche bereit sind, anderen Menschen nach dem Leben zu trachten, zumindest ihre Gesundheit irgendwie zu gefährden. Und das ist eine schlimme Entwicklung. Und da muss sich eine freiheitlich-demokratische Grundordnung mit ihrer Verfasstheit insgesamt stellen.
Denn die Vorwürfe wiegen schwer. Zwei der heute Festgenommenen sollen im vergangenen Oktober einen schweren Brandanschlag verübt haben. Auf das Kulturhaus in Altdöbern im Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Nur durch Glück wurde niemand verletzt. Deshalb geht es bei dieser Tat auch um versuchten Mord. Laut den Ermittlern sollen Mitglieder der letzten Verteidigungswelle weitere Anschläge geplant haben, unter anderem auf ein Asylbewerberheim in Senftenberg. An ihren Tatorten hinterließen die Verdächtigen Hakenkreuz-Schmierereien und Slogans wie Ausländer raus. In ihren Wohnungen fanden die Ermittler unter anderem Kugelbomben, Messer, Munition und Schreckschusswaffen. Dazu sagte Uwe Adler, SPD-Abgeordneter im Brandenburger Landtag und von Beruf Polizist.
Was mich ein bisschen sorgt, dass es scheinbar im Moment so ein Phänomen gibt, dass so neonationalsozialistische Jugendbewegungen sich zusammentun, turboradikalisieren in den sozialen Netzwerken, aber auch im persönlichen Zusammensein und sich dann dazu entschließen, mit äußerster Gewaltbereitschaft gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder aber gegen die Infrastruktur in diesem Land zu agieren.
Die märkische AfD dagegen reagierte zurückhaltend auf die Festnahmen. Vize-Fraktionschefin Lena Kotré.
Ich kann mir darüber kein Bild machen, wenn ich die konkreten Umstände nicht kenne. Was ich nur für ein bisschen verfehlt halte, ist das jetzt in der Presse so aufzubereiten und so zu tun, als hätte jetzt hier irgendwie der große Staatsputsch vor uns gestanden.
Dazu muss man wissen, dass Lena Kotré selbst Kontakte zu und Treffen mit Neonazi-Gruppen vorgeworfen werden. Sie bestreitet das. Die Vorwürfe der Ermittler allerdings lauten im Fall der letzten Verteidigungswelle nicht auf Staatsputsch, sondern auf Mitgliedschaft bzw. Unterstützung einer terroristischen Vereinigung.
Aus Potsdam war das Silvia Tix. Gegen mehrere Mitglieder der rechtsextremistischen Jugendgruppe wurde inzwischen Haftbefehl erlassen. Die Razzia gegen die Gruppe war natürlich auch Thema im Landtag. Wir haben ja eben einige Abgeordnete schon gehört. Auf der Tagesordnung stand aber der Landesverfassungsschutz, der ja auch die rechtsextreme Szene im Blick hat. Landespolitikreporterin Amelie Ernst hat die Debatte für uns verfolgt.
AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt fordert weiter die Abschaffung des Verfassungsschutzes und kritisiert die Einstufung seiner Partei als gesichert rechtsextremistisch.
Nicht die AfD ist eine Gefahr für die Demokratie, sondern ein Verfassungsschutz, der seine böswilligen Pamphlete, die er Gutachten nennt, geheim hält, der AfD vorwirft, rechtsextremistisch zu sein, aber ihr keine Einsicht in diese Dokumente gibt.
Schließlich gäbe es in Brandenburg gar kein Problem mit dem Rechtsextremismus, so die AfD. Dem widerspricht die SPD-Politikerin Annemarie Wolf, gerade mit Blick auf die aktuelle Razzia.
Sie wollen Strukturen streichen, die solchen Entwicklungen entgegenwirken. Sie wollen Strukturen streichen, die Entwicklungen, die eine reale Gefahr für unsere innere Sicherheit in unserem Land sind, streichen.
Doch der AfD-Abgeordnete Daniel Freiherr von Lützow sieht in der sogenannten letzten Verteidigungswelle keine Gefahr, genauso wenig wie in der Reichsbürgerszene. Er verweist auf das Verbot des sogenannten Königreich Deutschland.
Was soll ich sagen? Also erst gab es den Rollatorputsch, ja, mit alten Menschen, 80 Jahre, die die Regierung stürzen wollten. Jetzt gibt es den Windelputsch, ja, mit 15-Jährigen, die die Regierung stürzen wollen. Ich finde den Fehler, aber die wirklichen Probleme werden nicht angegangen. Die Übergriffe von Linksextremisten auf AfD-Politiker, auf AfD-Büros, die einzelnen Übergriffe auf Frauen, das wird da alles nicht angegangen.
Aus Sicht der AfD gibt es keinen Rechtsextremismus, sondern vor allem Linksextremismus und islamischen Extremismus in Brandenburg. Rainer Genilke von der CDU dagegen bezeichnet den Verfassungsschutz als Brandmelder der Demokratie und will, dass dieser weitgehend unabhängig agieren kann. Auch nicht kontrolliert durch die Innenministerin oder den Innenminister.
Die Kontrolle des Verfassungsschutzes ist klar geregelt. Nicht die Landesregierung, sondern das Parlament kontrolliert ihn, ergänzt durch die unabhängige Justiz.
SPD-Fraktionschef Björn Lüttmann wiederum findet nicht, dass der Verfassungsschutz als Teil des Innenministeriums komplett losgelöst handeln sollte.
Jede Entscheidung der Exekutive in diesem Bereich ist dadurch aber immer eine Gratwanderung zwischen politischer Steuerung und neutraler Informationssammlung. Mein Zwischenfazit lautet deshalb Ja zur Unabhängigkeit, aber nein zur Eigenmächtigkeit.
Und auch der Koalitionspartner vom BSW ist skeptisch, was einen komplett autarken Verfassungsschutz betrifft. Deshalb will die Koalition sich zu alledem erstmal mit dem neuen Innenminister René Wilke beraten. Auch zur Frage, ob der Verfassungsschutzchef wie bisher ein politischer Beamter sein sollte, der vom Innenminister persönlich eingesetzt und entlassen wird.
Aus dem Potsdamer Landtag berichtete Amelie Ernst. Und vor dem Landtag wurde derweil demonstriert. Und zwar von Lehrkräften, die protestierten gegen die Erhöhung ihrer Lehrstundenzahl. Weil im Plenum über den zunehmenden Unterrichtsausfall debattiert wurde nämlich. Und die Demonstranten vor dem Parlament, die waren deswegen ziemlich laut. Landtagsreporter Nico Hecht dazu.
Rotstift im Bildungsbereich und Mehrarbeit, das ist, was die Lehrer von den Plänen der Landesregierung zur Bildung wahrnehmen. Zum neuen Schuljahr sollen Stellen gestrichen werden und die verbleibenden Kollegen sollen zu einer Unterrichtsstunde mehr pro Woche verpflichtet werden. 345 Stellen für Lehrer und sonstiges pädagogisches Personal sollen zum nächsten Schuljahr laut Haushaltsentwurf gestrichen werden. Das Gegenteil wäre nötig, so der Vorsitzende der Lehrergewerkschaft, GEW Günter Fuchs.
Wir werden zum nächsten Schuljahr mehr Schülerinnen und Schüler haben, ca. 4.000. Dafür gibt es keine einzige Stelle mehr, das wird den Schulen noch etwas weggenommen. Und das ist schlichtweg inakzeptabel.
Im Landtag klingt CDU-Bildungsexpertin Christi Augustin kaum anders. Sie erinnert, im letzten Schuljahr seien bereits 300.000 Unterrichtsstunden ausgefallen, 1,6 Millionen gar mussten vertreten werden. Aber der Kritik im und vor dem Landtag widerspricht Falk Peschel von der mitregierenden BSW-Fraktion. Es werde nicht gestrichen. In den Bildungsetat soll insgesamt deutlich mehr Geld fließen, über 300 Millionen Euro mehr pro Jahr, sodass sehr wohl gelte.
Unterricht hat höchste Priorität. Punkt.
Wie sich das mit den geplanten Streichungen von Lehrerstellen vertrage, die für die Koalitionäre doch eigentlich elementar für gute Bildung seien, dazu von Peschel kein Wort. Die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Katja Poschmann unterstreicht, eine Stunde mehr Unterricht solle nicht insgesamt mehr Arbeit bedeuten, denn bei unterrichtsfernen Aufgaben sollen Lehrer entlastet werden.
Der Ruf nach einer modernen Schule kann nicht alleine mit der Forderung nach mehr Personal befriedet werden. Wir müssen auch konzeptionelle Antworten finden. Nutzen wir also die Gelegenheit, um über wirksame Entlastungsmaßnahmen für die Lehrkräfte zu diskutieren.
Das sei auch nötig, sagt draußen Grundschullehrer Stefan Günther. Denn die bisherigen Ideen dafür, etwa weniger Elterngespräche, keine MSA-Prüfungen bei Abiturienten, würden kaum greifen.
Gerade die Elterngespräche braucht man ja für eine gute Arbeit. Und gerade an der Grundschule, was hilft uns das, wenn irgendwie das MSA wegfällt? Das nutzt uns gar nichts.
Er hofft, dass die Pläne korrigiert werden. Noch ist Zeit dazu. Im Juni soll der Haushalt im Landtag beschlossen werden.
Große Lehrerdemo heute in Potsdam. Nico Hecht berichtete. Teltow am südlichen Berliner Stadtrand war heute ziemlich abgenabelt, denn am früheren Grenzstreifen fand sich ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in der Erde. Der wurde heute entschärft mit den entsprechenden Sperrungen. Unser Reporter Johann Friedrich Paul war bei der Entschärfung dabei.
Bereits um 7 Uhr mussten hier alle Anwohner im Umkreis von 600 Meter um den Bombenfundort ihre Häuser verlassen. Frank aus Berlin-Steglitz nutzte die Zeit für einen entspannten Tag.
Ja, 2 Stunden auf dem Friedhof bei meiner Mutter, Parkfriedhof, 4 Stunden im Verkehrsmuseum und da immer noch nicht offen war, nochmal 2 Stunden auf dem Friedhof.
Ja, zum Glück ist jetzt wieder alles gut.
Erleichtert auch, dass die Scheiben noch drin sind.
Das ist dann das Wichtigste?
Ja, und dass alles gut gegangen ist bei der Entschärfung.
Nicht ganz so erfreut war sein Nachbar Frank. Er musste spontan seinen Arbeitstag umplanen.
Ich hatte eigentlich um 11 Uhr eine Videokonferenz. Eigentlich hatte ich die von meinem PC aus geplant. Das ging natürlich nicht, wenn ich um 7 Uhr gehen musste. Also musste ich erstmal zum Café in der Bundesallee. Gott sei Dank hatten die da WLAN. Jetzt ist Gott sei Dank wieder alles in Ordnung.
Und dafür sorgte Mike Schwitzke, ein erfahrener Sprengmeister in Potsdam und Umgebung. Um 11.30 Uhr konnte er hier loslegen.
Wir haben dann, als der Sperrkreis hier stand, haben wir die Bombe zunächst erstmal aus der Grube herausgenommen, haben die dann hier auf eine entsprechende Höhe auf Paletten gelegt, haben dann ein sogenanntes Wasserschneidgerät in Position gebracht und haben dann aus einer Entfernung von über 200 Meter diesen Zünder versucht, mit Wasserkraft aus der Bombe herauszuschneiden, was uns auch fast gelang.
Danach musste er nochmal neu ansetzen und konnte dann den Zünder entfernen. Dieser hätte eigentlich vor Ort gesprengt werden müssen, stellte sich dann aber als so hinüber raus, dass keine akute Gefahr mehr von ihm ausging. Für Teltows Bürgermeister war es die erste Bombe. Nach dem Tag hört man ihm die Erleichterung an.
Für uns war es eine große Aufgabe, die Bereiche zu erledigen, die wir erledigen sollten, also gerade hier die Freimachung des gesamten Geländes, kann ich mich auf ein tolles Team verlassen. Es hat wirklich alles funktioniert. Ja, und ganz ehrlich, einmal reicht.
Die Bombe samt Zünder wird jetzt in den Zerlegebetrieb des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Polizei Brandenburg gebracht und dort vernichtet.
Bombenentschärfung in Teltow, Johann Friedrich Paul informierte.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sudke. Tumor on a Chip, also Tumor auf einem Chip. So heißt die Methode, mit der das Potsdamer Start-up CanChip die Krebsforschung revolutionieren und neue Wege in der Behandlung von Krebspatienten einschlagen will. Pionierin dieser Methode ist die Iranerin Ghazaleh Madani.
Die Idee kam, als meine Mama Krebs hatte. Wir haben so viel durchgemacht, das war so viel Angst, so viele Schmerzen und wusste man ja auch nicht am Ende, ob alles funktioniert hat oder nicht. Und dann kam die Idee, das kann ja nicht der einzige Weg sein.
Vor 1,5 Jahren hat die junge Iranerin ihr Unternehmen gegründet. Nun ist sie eine der Finalistinnen für den Preis Newcomerin des Jahres, den der Bundesverband Deutscher Startups morgen in Berlin verleihen wird. Die Molekularbiologin arbeitet an einer personalisierten Methode zur Krebsbehandlung. Ihr Unternehmen hat die Chips entwickelt, die im 3D-Verfahren gedruckt werden. Bei der neuartigen Methode werden Krebszellen mit gesunden menschlichen Zellen auf dem Chip zusammengebracht. Individuelles Tumorwachstum kann so simuliert und die Wirkung von Medikamenten getestet werden.
Wir nutzen diese Plattform für unsere Darmkrebs, zu zeigen, welche Medikamente am besten für diese Art von Darmkrebs funktioniert und ob eine Nebenwirkung auf diese normale Zellen, diese Blutgefäßzellen, die wir haben, hat oder nicht. Und das verstehen wir mit dieser Plattform, ohne Tierversuche zu brauchen.
Was die neue Methode zusätzlich so wertvoll macht. Sie soll auch bei anderen Krebsarten funktionieren. Bislang forscht Ghazaleh Madani im Labor. Ihr Ziel ist es aber, Krebspatienten zukünftig gezielte Therapie zu ermöglichen.
Das bedeutet, dass die Patienten individuelle Medikamente bekommen und nicht mehr runde Chemotherapie machen müssen, ohne zu wissen, ob es funktioniert oder nicht.
Die 29-Jährige hat im Iran Biotechnologie studiert, ihre Heimat aber wegen der politischen Situation verlassen. 2020 kam sie nach Potsdam und machte ihren Master in Biochemie und Molekularbiologie. Nach ihrem Abschluss 2023 wagte sie schon wenige Monate später den Sprung in die Selbstständigkeit. Dank eines Investors, der an ihre Idee glaubt, dank Fördergeldern und auch dank ihres Verlobten.
Wir haben das ja zusammen geschafft. Er hat alle diese Finanzierung und Papierkram übergenommen, dass ich auf die Idee und die Netzwerke und so weiter fokussieren kann. Also das war eine sehr große Hilfe.
Die Krebsforscherin hat schon einige Preise für ihre Arbeit bekommen. Jetzt ist sie eine der 3 Nominierten für die Newcomerin des Jahres.
Das hat ein sehr schönes Gefühl, dass man als
Frau als eine Migrantin hier eine Firma gegründet hat mit einer innovativen Idee. Und das bedeutet mir sehr viel, dass unsere Arbeit gesehen wird und dass wir als eine ganz neue und frische Startup nominiert wurden.
Noch müssen viele bürokratische Hürden genommen werden, bis ihre Technologie in der Krebstherapie eingesetzt werden kann. Doch Ghazaleh Madani glaubt fest an den Erfolg und will mit ihren Chips spätestens in 5 Jahren international erfolgreich sein.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.